ich sehe die Dinge, die wir besprechen wollten und sollten, und dann denke ich, wie wäre es, wenn wir mal ein Jahr aussetzen, den Espresso-Plausch, und nach einem Jahr wieder einsteigen? Wäre die Welt dann eine bessere, eine ruhigere? Ich fürchte nicht. Was ist in einem Jahr? Kein Mensch kann es sagen. Wir könnten mutmaßen. Hallo Herr Lochthofen, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ja, man kann das mal probieren. In den letzten Jahren sind Themen dazugekommen, das heißt, es ist immer härter geworden, die Diskussion. Auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass wir Corona dann nicht mehr ganz so straff sehen. Erstens, in diesem Herbst entscheidet sich da, wer nicht geimpft ist, stirbt vielleicht, und dann haben wir eine neue Situation. Also insofern, sage ich mal, nicht ganz so pessimistisch sein. Manchmal erledigen sich die Dinge auch. Also ich bin ja lange im Geschäft mit den Nachrichten. Manchmal sind plötzlich diese ganzen Erregtheiten weg und dann steht eine neue Situation. Also Optimismus sollte man nicht verlieren.
Hm. Apple ist ja anpassungsfähig. Jetzt wollen Sie nicht, dass Taiwan auf Ihren Produkten steht oder damit nicht so hausieren gehen. Also die Konzerne passen sich an und gehen dahin, wo es nicht so wehtut oder wo es für die anderen wehtut.
Naja, Taiwan ist ein zentraler Punkt natürlich in dieser Welt, für uns alle, für die Chinesen, die jetzt Rabatz dort machen. Die Halbleiter kommen einfach von dort. Natürlich gibt es auch welche, die hier in Deutschland hergestellt werden. Denken Sie an Dresden, ist ja ein bedeutender Produktionsstandort, aber viel zu wenig natürlich, um tatsächlich die Automobilindustrie, die Maschinenbau und die anderen beliefern zu können. Insofern, das ist das, worauf die Taiwanesen auch setzen in der Auseinandersetzung mit diesen Großreich, was ihnen vor der Tür da liegt. Es gibt viel Diskussion, ob hätte Pelosi da hinfahren dürfen oder nicht. Ich glaube, ja, wir haben eine Situation, dass wir es versucht haben mit Wladimir Putin, dass wir immer wieder versucht haben, ihn zu beschwichtigen, auch nach der Annexion der Krim, immer wieder freundlichere Momente da waren. Der Westen hat sich platt gemacht zum Teil, wenn ich mich daran erinnere, was wir für Gespräche geführt haben, die inakzeptable Situation, dass Russland einfach den Nachbarn überfällt und ihm etwas abnimmt. Das ist vor allem in Ostdeutschland immer sehr lax gesehen worden. Na ja, irgendwie gibt es ja auch Gründe, warum die Russen dahin gegangen sind und so weiter. Dass in Europa die Grenzen verschoben worden sind, hat dann die meisten nicht interessiert. Nun haben wir den Salat. Das heißt also nicht nur allein Angela Merkel ist da vielleicht einer Fehleinschätzung unterlegen, sondern der Druck auch vor allem aus den ostdeutschen Regionen war sehr stark, Sanktionen fallen zu lassen. Denken Sie dran, Herr Kretschmer, Herr Ramelow, alle wollten immer die Sanktionen schon früher fallen lassen. Nun haben wir diese Situation. Und die Amerikaner schwenken jetzt gerade um im Verhältnis von China-Taiwan und sagen, na ja, diese Beschwichtigung führt uns nicht weiter. Wir sehen es in Hongkong. Hongkong fällt einfach an die Chinesen, obwohl alle Versprechungen, die da gegeben worden sind, ja noch da sind, aber gebrochen sind. Und insofern geht es jetzt schon doch um die Substanz. Und natürlich hat der Westen auch Fehler gemacht. In den 70er Jahren, der Volksrepublik damals noch unter Mao, Nixon war ja extra in China, zugesichert, dass man keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan haben wird und China sozusagen als Ganzes gedacht wird. Das war damals strategisch, schien das klug zu sein, weil man China damit gegen Russland auch positionieren konnte. Inzwischen erweist sich das als grober Fehler und Unsinn. Und jetzt ist die Frage, wie weit wird das Zündeln da geführt? Ich vermute mal, die Chinesen sind klüger als die Russen. Das heißt, nicht so brachial, nicht so blutrünstig. Sie werden sticheln, sie werden Druck machen. Sie verlagern ja ihre Manöver, die sie jetzt vor Taiwan haben, jetzt in die Nähe von Korea und so weiter. Also die stänkern dort rum. Aber sie sind natürlich sehr stark abhängig von dem Außenhandel, also von Apple und von allen anderen im Verhältnis zu Amerika. Und umgedreht ist das auch so. Ich glaube, sie werden nicht so grob verfahren wie die Russen, die ja letztlich eine Deindustrialisierung Russlands jetzt betreiben. Das heißt, einen Stand wie Nordkorea anstreben, indem man keine Kontakte mehr in den Westen hat, weil einfach das brutale Vorgehen zu den Sanktionen geführt hat. Das heißt also, die Sache ist komplex. Wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet, aber ich habe da mehr Hoffnung an dieser Stelle.
Die Hoffnung, dass China nicht expansiv wird, denn das waren sie in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich nicht, bis auf Hongkong möglicherweise, aber sie haben keine expansive Politik bedient.
Also sie haben ja gegenüber den Philippinen, auf den Inseln da zum Teil Stützpunkte errichtet, haben dann zugesichert den Amerikanern im chinesischen Meer, was sie in Gänze für sich beanspruchen, was historisch aber nicht der Fall ist eigentlich, aber sie machen es einfach. Und sie haben gesagt, nee, da werden keine Stützpunkte errichtet, da sind nur sozusagen Handelsplattformen oder was auch immer. Inzwischen ist dort Militär, natürlich machen die machen Schritt für Schritt und sagen, wir behaupten das und machen das Gegenteil davon. Das ist das, was die Amerikaner zunehmend sozusagen etwas klarer sehen. Und hier geht es ja um die größere Auseinandersetzung. Wenn Sie unsere Gespräche in den letzten 10 Jahren noch einmal Revue passieren lassen, haben wir uns ja immer wieder über China unterhalten. Das ist das große Problem, was auf uns zukommt. Denn China ist historisch der Mittelpunkt der Welt, nicht wir. Und China möchte dort wieder zurück hin. Das ist einfach so. Auch mit der großen Masse an Menschen und den großen Märkten, die da sind. Und das macht uns schon Sorgen, aber vielleicht können wir sie doch einhegen.
Der erste Frachter ist unterwegs und ist irrlichtert aber irgendwie rum. Die Getreidetransporte, ich hätte ja nie gedacht, dass so ein relativ kleines Land weltweit doch einen Versorgungsengpass auslösen könnte. Also diese Lieferketten sind fragil, wir sind voneinander abhängig, oder?
Ja, in jedem Fall. Und Sie meinen jetzt, dass die Ukraine relativ klein ist und so viel zu diesen sozusagen Hungersängsten beiträgt, indem es ausfällt. Naja, ich erinnere mich ja noch an die Zeiten der ruhmreichen Sowjetunion. Man hatte zwar die Kornkammer der Welt, das heißt, das zieht sich ja von der Ukraine bis Kasachstan hin, eine Region, die sehr fruchtbar ist, fruchtbare Böden hat. Man musste nur die Ernte organisieren und vor allem die Ernte, die man eingebracht hatte, auch dann dazu bringen, dass sie auch nicht verfault. Das ist der Sowjetunion sehr selten gelungen. Man hat sehr viel Weizen in Amerika trotz Kalten Krieg. Man hat sehr viel Weizen in Kanada eingekauft, einem relativ kleinen Land im Verhältnis zur Sowjetunion. Das heißt, man hat es nicht hingekriegt, damals die Rolle, die diese Region eigentlich für die Welt spielen konnte, wirklich auch auszunutzen. Es ist inzwischen passiert. Russland und China produzieren viel und guten Weizen. Der ist für die Regionen im südlichen Bereich der Hemisphäre wichtig, also für den Nahen Osten, für Asien, für Afrika vor allem. Und insofern ist die Ukraine, der Ausfall, natürlich ganz brisant für uns alle und natürlich auch ein Pokerspiel um Sanktionen, um Durchbrechen von Sanktionen. Russland möchte ja auch gerne, im Augenblick hat man große Schwierigkeiten, seine eigenen Weizen zu exportieren, weil die Schiffe nicht versichert werden, weil sie Häfen nicht anlaufen können. Also Russland möchte auch auf diesem Wege einen Teil der Sanktionen natürlich auch aufweichen. Insofern glaube ich, dass die Zugeständnisse, die man der Ukraine gemacht hat bei dem Export, die haben auch sozusagen Überlegungen in Moskau selbst einen Nutzen auch noch davon zu haben. Man möchte natürlich auch nicht als der Buhmann in der dritten Welt, die man heute nicht mehr dritte Welt nennt, dastehen, vor allem Afrika nicht, wenn dort Hungersnöte sind. Also das hat man gestartet. Wo dieser Frachter jetzt abgeblieben ist, der liegt irgendwo in der Türkei vor Anker, das ist seltsam. Aber der Welthandel mit Hunger, die Spekulationen mit Hunger sind schon was Besonderes, das müssen wir im Auge haben. Da ist ja nicht nur der Krieg, der eine Rolle spielt, sondern es gibt viele, viele, die viel Geld verdienen mit den Preisen, die nach oben gehen. Das heißt, sich am Hunger eine goldene Nase holen. Und das ist natürlich schrecklich und das müssen wir in diesem Kontext natürlich sehen und auch das vor allem im Auge haben.
Die mediale Doktrin scheint derzeit zu sein, uneingeschränkte Solidarität mit der Ukraine. Kritik, vielleicht auch berechtigte Kritik, kommt nicht gut an. Da kann man sich schnell mal einen Shitstorm einhandeln. Und wenn Amnesty International kritisiert, werden die natürlich auch kritisiert. War das eine berechtigte Kritik oder haben die sich tatsächlich im Ton vergriffen?
Ich glaube, die haben genau das Richtige gemacht. Um glaubwürdig zu sein, muss man natürlich alle Aspekte einer Geschichte kennen. Und insofern ist es sozusagen eine Illusion zu glauben, dass ein Krieg, der geführt wird, an irgendeiner Stelle ein sauberer Krieg ist. Natürlich ist ein Unterschied, ob jemand ein Aggressor ist und jemand überfallen wird und die Ukraine verteidigt sich. Das ist vollkommen klar. Aber auch in diesem Kontext geschehen natürlich Dinge, die nicht zu tolerieren sind. Wenn Gefangenen die Beine durchschossen werden und auf der anderen Seite in russischen sozusagen Folterkellern Menschen umgebracht werden, einem ukrainischen Soldaten sichtbar die Hoden abgeschnitten werden und so weiter. Das zeigt die Brutalität dieser postsowjetischen Region an dieser Stelle. Und Amnesty International hat mit seinem Bericht einfach darauf hingewiesen, dass da Aufregung entsteht. Das kenne ich schon, seitdem es die Amnesty International gibt. Ich denke nur dran an die ganze Zeit im Ostblock, in der Sowjetunion, als die Amnesty International Leute immer wieder auf Folter, auf Lager in Russland, aber auch in der DDR auf die Situation von Gefangenen hingewiesen haben. Da hieß es immer, das ist eine CIA-Organisation und die wird vom CIA bezahlt und alles so ein Quark, der da erzählt worden ist. Nein, Amnesty International ist eine wichtige Organisation und ich hoffe, die behalten ihre Selbstständigkeit und sind auch in der Lage, in einer Situation, wo eindeutig auf der einen Seite die Guten, auf der anderen Seite die Bösen stehen, trotzdem Außen zu kritisieren. Dann sind wir glaubwürdig und insofern vielen Dank, Amnesty International.
Olaf Scholz ist gut für Memes, also diese gestalteten Kurzbeiträge und da sieht man so ein Star Wars Pod und dann diese Turbine, die er gestreichelt hat. Ich hab mich gefragt, warum macht er das? Was will er damit zeigen? Was ist die Botschaft, dass er vor dieser Turbine steht von Siemens?
Na, unser Olaf ist manchmal etwas kryptisch. Er lächelt immer zu diesen Dingen. Man weiß immer nie genau, was wirklich ihn umtreibt. Er kann es auch nicht so 100% sagen. Aber es wussten alle, bevor sie ihn gewählt haben. Das heißt also, vielleicht ist es auch in dieser Zeit, wir werden es hinterher sehen, vielleicht ist das Richtige gewesen, nicht so viel zu quatschen, vor allem wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Aber in dem Fall, glaube ich, war er ein Getriebener. Es gibt ja noch einen Ex-Kanzler in diesem Land, der gibt Interviews, der besucht immer mal seinen Freund Putin in Moskau und erzählt dann merkwürdige Dinge. Und ich glaube, das hat den Olaf Scholz vor allem aus der inneren Sicht heraus, dass der Mann behauptet, also der Nachkomme nach Kanzler, würde sozusagen eine falsche Politik betreiben und würde hier sozusagen Unwahrheiten erzählen. Dem wollte, glaube ich, Scholz entgegenwirken, also dieser Wirkung, die da entstanden ist in der Öffentlichkeit durch die Äußerung von Gerhard Schröder, und ist da hingegangen, hat noch deutlich gemacht, das Ding steht hier, das kann jederzeit nach Russland. Und was der drumherum für ein Gewese ist, das ist eine reine Absichtsüberlegung, in Kreml auf diese Art und Weise den Konflikt weiter zu schüren und natürlich Deutschland unter Druck zu setzen. Ich glaube, das Irrlichtern von Gerhard Schröder beschäftigt uns zu sehr, aber natürlich freuen sich viele, wie in dem Fall der Stern, wenn sie so ein Interview machen können und natürlich die Landschaft aufmischen auf diese Art und Weise. Meistens ist es nur noch peinlich.
Mhm. Ah, Sie haben das Wort aufwiegeln benutzt, da ist ja medial so eine Aufwiegelungstendenz, da wird von den eigentlichen Problemen abgelenkt und darauf hingewiesen, es könnte ein heißer Winter werden, der Proteste, die werden von vornherein schon delegitimiert, es müsste doch wirklich tatsächlich Proteste geben, wenn Ungerechtigkeit in Deutschland offensichtlich ist, da ist aber die Aussicht auf Proteste wichtiger als die Nachricht selbst oder die Ursache?
Ja, also man redet ja mit Hilfe von Boulevardzeitungen, die natürlich Interesse haben, dass Emotionen hochkochen und die kochen die Emotionen hoch. Dann gibt es auch Trolle aus Russland, die das natürlich auch gerne sozusagen aufgreifen vom Wutherbst. Also ich glaube nicht, dass normale Menschen jetzt normalerweise hier so am Tisch irgendwo frühmorgens frühstückend von Wutherbst schon sprechen.
Aber also sogar Wutwinter sogar.
Wutwinter, ja, es geht ja im Herbst dann schon los. Mhm. Natürlich ist die Situation brenzlig, weil einfach vieles von dem, was heute besprochen wird, ja noch gar nicht angekommen ist bei den Menschen. Ja, sie werden höhere Abschläge für ihre Energie zahlen müssen. Die Unterstützung von Bedürftigen, wenn es um Wohngeld geht, bezieht sich, was die Berechnung anbetrifft, auf Kaltmiete. Aber es ist ja die heiße Miete, die warme Miete, die im Augenblick sozusagen uns Schwierigkeiten bereitet. Und es wird noch einmal, ich meine, das werden viele gar nicht, jetzt noch gar nicht so richtig spüren, selbst in diesem Herbst nicht. In einem Jahr, wenn die Rechnung 100% sozusagen von den Versorgern präsentiert wird, dann wird es nochmal ein richtiges erschütterndes Moment geben. Ja. Also insofern sage ich mal, ich sage es immer, es gibt viele Leute, die Hände wärmen an dieser Situation. Die AfD hofft natürlich auf eine Wiederbelebung im Herbst. In Thüringen funktioniert das jetzt schon, die machen gar nichts und die Leute bei Umfragen scheinen das da sehr gut zu finden. Ich finde auch immer interessant, dass die einzige Partei, die in russischen Medien, also kremlnahen Medien zitiert wird und mit Bildern versehen wird, die AfD ist. Frau Weidel ist jetzt wieder in allen russischen Blättern zu sehen, was das für eine tolle deutsche sozusagen Abgeordnete ist, die so toll Putin versteht und das Ganze. Das heißt, an dieser Stelle läuft viel Politik auch ab und man möchte auch mit dem Ärger, den die Menschen dann haben, auch viel Politik machen. Also man erhofft sogar direkt, dass es Deutschland schlecht geht, damit man die Wähler abholen kann an dieser Stelle. Ich gehe mal fest davon aus, dass Olaf Scholz und Habeck und die anderen auf einen Moment warten, wie es damals mit Angela Merkel und Steinbrück war, als es um die Finanzen ging, als es um die Spareinlagen ging, dass sie vor die Kamera treten sagen, niemand wird frieren diesen Winter. Das wird kommen.
Das muss auch kommen, denn ansonsten haben die Leute, die haben ja jetzt schon Angst, es kursieren ja schon Witze, wo man denkt, das erinnert mich an DDR-Zeiten.
Das ist richtig, also die Sparvorschläge sind ja auch nicht viel anders, dass man eben halt eine stärkere Birne rausdreht und eine schwächere reinmacht, das war schon zu DDR-Zeiten. Am weitesten, ich meine, wenn jemand wissen will, wie man das weit treiben kann, war es in Rumänien. Ich glaube, die Innenräume, die öffentlichen sind ja 15 oder 16 Grad im Winter runtergekühlt worden. Es hat Rumänien nicht viel gebracht, also man hat sich dadurch nicht weiterentwickelt. Das heißt, ich glaube, vieles von dem, was jetzt im Augenblick als Prophezeiung da an die Wand gemalt wird, wird so nicht eintreten. Das heißt also, es wird ruhiger werden, aber es wird halt natürlich so sein. Wir haben eine schöne Phase gehabt, 30 Jahre billiges Gas. Keiner beschwert sich ja darüber, dass er viel zu wenig gezahlt hat. Ich höre zumindest niemand. Weder die Industrie noch die Bürger sagen, also ich habe mir jetzt 3 Urlaubsreisen im Jahr leisten können, weil ich halt die 1500 Euro, die da das Gas vielleicht auf dem Weltmarkt teurer gewesen wäre, nicht zahlen musste. Es beschwert sich ja keiner, dass er 30 Jahre wunderbar damit gelebt hat. Jetzt beschwert man sich natürlich, das gehört einfach zu der Art der Menschen, das zu verarbeiten, nützt ihnen aber auch nichts, wenn dann plötzlich die großen Zahlungen ihnen abverlangt werden. Also an dieser Stelle wird man schon etwas tun müssen. Und worauf es hinausläuft, Herr Lindner hat ja schon zigfach gesagt, wir bleiben bei der schwarzen Null, das ist Unsinn, die nächsten 2-3 Jahre werden wir keine schwarze Null haben. Und er hat ja schon 100 Milliarden für die Rüstung aufgenommen und hat die einfach irgendwohin verpackt und alle und tut so, als ob er nichts damit zu tun hätte. Nein, die schwarze Null ist nicht zu halten. Ein Glück, wir hatten lange Zeit die schwarze Null und die Finanzen Deutschlands sind nach wie vor im guten Zustand. Das heißt, wir können uns auch diese Phase und die Unterstützung der Menschen leisten.
Der nächste Corona-Herbst kommt. Die Frage ist nur, wie er aussehen wird. Das heißt, das Virus wird uns begleiten, aber wir gehen besser damit um. Ist das Ihr Eindruck oder ist das jetzt nur tatsächlich die Sommerfrische?
Nein, ich glaube, manche hoffen ja sogar dadurch, dass im Sommer so viele Ansteckungen sind, dass der Herbst nicht mehr so hart wird, weil natürlich auch dadurch Immunität erzeugt wird. Kann sein, ich bin jetzt nicht der Fachmann auf dem Gebiet. Ich maße mir auch nach mehreren Jahren nicht an, Fachmann zu sein. Ich versuche es ja von den Nachrichtenlage zu analysieren und irgendwo auch aus der Lebenserfahrung das zu bewerten. Also ich glaube, es läuft darauf hinaus, ja, Lauterbach hat eigentlich recht, also wer vernünftig ist, wird sich einen vierten Stich holen, also eine zweite Booster-Impfung. Ich habe sie schon längst gemacht, ich muss jetzt überlegen im Herbst, ob ich das neu mache. Es gibt Leute, die schreien, sagen, es kann nicht sein, dass wir alle 3-4 Monate uns impfen müssen. Ja, es kann doch durchaus sein. Es ist eine neue Situation. Und alle, die der Meinung sind, das sind wohl in Deutschland so 12 Millionen oder so etwas, dass die das nicht brauchen und so weiter, dann müssen die halt auf den Friedhof. Das ist vorbei. Ich meine, wir haben ja viel darüber geredet, wir haben viele Leute überzeugt, sind ja Leute mit merkwürdigen Dingen rumgegangen. Also ich denke nur an Held Burghausen, dass sie dann nachts mit Kindern zusammen gesungen haben und sich angesteckt haben gegenseitig. Ich würde sagen, es ist vorbei. Die Vernünftigen werden sich schützen, die weniger Vernünftigen müssen sehen, dass sie mit dem Risiko leben und im Zweifelsfall auch auf dem Friedhof landen. Und das ist jetzt die Situation, die ist anders als am Anfang, wo es keine Impfung gab, wo es andere Dinge nicht gab. Wenn die Menschen meinen, es sei schlimm, eine Maske zu tragen in einem Supermarkt, ja, dann muss ich sagen, das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Ich bin ja jetzt immer noch jemand, der eine Maske trägt aus sozusagen Vernunftsgründen, nicht, dass ich das gerne mache. Aber wenn ich in den Supermarkt reinkomme, hin sind höchstens noch eine alte, ältere Dame und ich die zwei einzigen, die das tragen, alle anderen nicht. So viel Vertrauen kann man da reinsetzen, dass die Menschen schon privat sich das überlegen und vernünftig sind. Nein, sie sind nicht vernünftig, also müssen sie leiden.
Hm. Zum Abschluss noch Waldbrände.
Also, es gibt ja bereits Experten, die sagen, Corona wird schlimm, sondern die Rückkehr der Grippe wird schlimm, weil die ganze Zeit sozusagen verzichten musste, 3 Jahre lang, weil wir uns vernünftiger benommen haben. Also Kontakte minimiert haben, Masken getragen haben. Wenn das alles vorbei ist, dann wird im Herbst die Grippewelle kommen. Ich kann das jetzt nicht bewerten, ob es dazu kommt oder nicht, aber die Chance ist da.
Waldbrände sind irgendwie was Beängstigendes. Wälder sind ja von Menschen angelegte Kulturlandschaften, wo Holz angebaut wird. Das ist Naherholung auch natürlich selbstverständlich. Aber da muss es ja wahrscheinlich ein Umdenken geben, oder? Jetzt der Klimawandel und die Erderwärmung, die ist erstmal mittelfristig nicht zurückzudrehen. Das heißt, auch die Wälder müssen sich ändern, ne? Also nicht die müssen wir ändern.
Ich weiß nicht, ob Sie mal durch so einen Wald gefahren sind oder waren, wo das alles abgebrannt ist. Das sieht ja wirklich an wie nach einem Atomausschlag. Ja, ich habe das in der Türkei und auch in Spanien schon erlebt. Das heißt also, ja, das ist eine schreckliche Geisel, die wir jetzt haben. Es nimmt zu, eindeutig. Es nimmt zu bei uns, also in einer hochentwickelten, zivilisierten Gegend, wo normalerweise die Warnsysteme viel besser funktionieren, als es vielleicht irgendwo in Sibirien der Fall ist. Da lassen wir es einfach jahrelang brennen und fertig ist die Sache. Das ist für uns ein großes Problem. Man kann Wald auch nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Das heißt, es ist ein Generationenprojekt. Und die Generationen zuvor haben halt mit dem Klimawandel nicht gerechnet. Die haben uns Monokulturen hinterlassen. Und das ist speziell in Ostdeutschland auch noch ein Problem. Wir merken ja, Brandenburg brennt, Sachsen brennt, Sachsen-Anhalt brennt, Thüringen brennt auch, bis jetzt aber noch nicht in dieser Stärke. Glücklicherweise, unser Thüringer Wald liegt etwas höher, da ist es etwas feuchter und etwas kühler, aber in den flachen Gegenden, wo vor allem Sand und Kiefern aufeinandertreffen, ist es viel schwerer. Sind große Monokulturen, die gibt's so im Westen schon nicht mehr ganz so. In Niedersachsen war das mal so, in den 70er Jahren hat es sehr stark gebrannt, das heißt, es ist nichts Neues. Aber der Klimawandel trifft natürlich den Osten stärker als den Westen, weil wir einfach weit weg die Region sind von den nächsten Gewässern, größeren und anderen Dingen. Also dass einfach auch die Lage eine andere ist. Und insofern, sage ich mal, haben wir ein größeres Problem als die anderen. Obwohl es am Oberrhein vielleicht wärmer ist als in Brandenburg, brennen trotzdem in Brandenburg die Wälder. Dazu kommen natürlich diese alten Munitionsbestände, die da irgendwo rumlagern, überall. Das ist eine Gemengelage, wo wir uns das überlegen müssen. Und es kann nicht sein, dass wir im Osten sagen, ja gut, die Bayern haben genug Hubschrauber, wir nicht. Das kann nicht unsere Zukunft sein. Wir müssen mit Sicherheit da viel stärker investieren und natürlich auch alle Feuerwehrleute und die ganzen Feuerwehren ausrüsten und die Leute bestärken und sie nicht möglicherweise, wie das heute noch oft genug geschieht, auch noch bei der Arbeit dann hinterher noch auch beleidigen oder hindern. Das ist eine Geschichte, die gesamtgesellschaftlich gestemmt werden muss und der Osten ist da mehr gefordert als der Westen.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich bedanke mich fürs Gespräch, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und eine gute Zeit.
Na, wir hoffen doch mal, dass die Woche besser wird. Alles klar, dann schöne Tage noch. Tschüss.
Tschüss.